Was geht ab, liebe Scheitis?
Was geht ab?
Was geht ab? Was geht ab?
Wir haben heute einen krassen Scheiternfall, und zwar eine Frau, die sehr, sehr viel Geld verloren hat und Opfer von Finanzbetrug wurde. Wir möchten, dass sie daraus lernt, deshalb reden wir in dieser Folge drüber.
Außerdem geht es um den Legging-Leg ist das Wort.
Leg-Trend.
Den wollen wir nämlich nicht wieder erleben.
Was geht ab? Einer der wenigen Filme, bei denen ich mitreden kann.
Ja?
Ja.
Hast du auf Englisch oder auf Deutsch geschaut?
How I Met Your Mother war das, gell?
Boah. Ne, aber es gibt ja die eine Fraktion, die was geht ab sagt, und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt what's up?
Ne, ich hab's auf Deutsch geguckt. Also, das habe ich nicht gepackt, die Filme zum ersten Mal auf Englisch gucken. Vielleicht wäre das cooler gewesen, um besser Englisch zu können, so wie das, glaube ich, in so Dänemark, Holland oder sowas üblich ist. Ich meine, dass da sogar Filme teilweise in Englisch ausgestrahlt werden im Fernsehen.
Mit Untertiteln dann aber, ja.
Ja.
Und dadurch lernen die aber so gut Englisch halt.
Ganz genau. Ich mache das mittlerweile, wenn ich eine Folge zum zweiten Mal gucke, dann auf Englisch. Also
ich wollte gerade sagen, wie oft ist es denn schon passiert?
Nur einmal, 3 Folgen. Breaking Bad habe ich auf Englisch angefangen.
Ich habe Lost auf Englisch geschaut, weil du die 9 Folgen immer nur in Amerika, in den USA bekommen hast. Ah. Und sonst hättest du halt ein Jahr warten müssen, bis die in Deutschland rauskamen. Mhm. Und dann habe ich die, was war das, ABC oder was, habe ich die dann...
ABC.
It's easy as 1, 2, 3. Welcher Interpret?
Das war die Jackson 5, oder?
Ja, nicht? Stark! Ja? Oh, heute überzeugst du mich. Heute bist du mein Bré. Heute gell? Bist du. Ist richtig gut, wirklich gut. Schön.
Ich gucke gerade eine andere Serie in italienischer Originalfassung. Das ist krass anstrengend.
Wow. Das ist jetzt auch ein bisschen angeben, auch nur, oder?
Ja, also ich. Ja, vielleicht auch. Aber ich will vor allem loswerden, dass ich in dem Fall original gar nichts verstehe. Also ich kann ein bisschen Italienisch, meine Frau ist ja, hat ja italienische Wurzeln, und ich bin auch happy, dass ich das ein bisschen sprechen kann, aber die Serie ist halt auf neapolitanischem Akzent gedreht, und der Akzent ist so weit weg von dem normalen Italienisch, dass ich vielleicht 1% verstehe.
Was guckt ihr denn da? Das klingt ja oberspecial.
Das ist wirklich eine geile Serie, also auch auf Deutsch kann man die sich angucken. Das ist Gomorra. In Anlehnung an die Camorra, also neapolitanische Mafia, und ist eine Verfilmung von einem wirklich bekannten Buch. Roberto Saviano hat es geschrieben. Der hat sozusagen einen Roman über die Camorra geschrieben. Und da war so viel Wahres dran und so viel Kritik, dass der Typ auch unter Polizeischutz lebt und sich entweder lange verstecken musste oder auch immer noch abgetaucht ist, weil er natürlich mit diesen... Ja, man muss schon sagen, Enthüllungen und Details auch sehr viele in dem Mafia-Umfeld aufgeschreckt hat. Es ist wirklich erschreckend. Also man guckt es so, also ich gucke es so, weil ich habe keinen Bezug logischerweise zu der Camorra und denke, boah, krasser Actionfilm, boah, was für eine Serie. Und wenn du dir dann vorstellst, so im Laufe der Zeit, okay, das hat alles Bezug zur aktuellen, echten italienischen oder neapolitanischen Lebensrealität. Das ist einfach schockierend.
Wo guckt man das denn?
Das kam, also mittlerweile sind die ersten Folgen auf Netflix, waren vorher woanders.
Okay.
Und die 5. Staffel kann man auf Prime kaufen. Da habe ich mich jetzt noch nicht dazu durchgerungen, weil da muss man nochmal 21 € für zahlen.
Und wo seid ihr jetzt? Ihr seid schon bei Staffel 5 oder was?
Wir haben jetzt die ersten 4 fertig und ich hader gerade, weil ich so...
Die ersten 4 Folgen oder Staffeln?
Staffeln. Die ersten 4 Staffeln fertig und ich hader jetzt halt gerade, ob ich 21 € ausgebe für Staffel 5.
Und setzt ihr euch dann als Paar da gemeinsam abends hin und guckt es, oder wie läuft das denn?
Ja. Ja? Ja, also da haben wir uns auch richtig drauf gefreut. Das ist, hat uns beide furchtbar gefesselt, war echt einfach eine starke Serie. Allerdings war auch irgendwie immer so eine traurige Stimmung den ganzen Abend, weil es halt wirklich so an die Nieren geht, weil so heftig ist, was dort passiert.
Ehrlich?
Das war jetzt nicht so mit Kuscheln und Händchen halten, sondern so jeder hat Herzrasen und geht so ein bisschen schockiert ins Bett.
Hat keiner vorgeschaut?
Ich hab's
in deinen Augen gesehen. Oh, das war wirklich so ein vielleicht.
Also es ist so, dass in der Regel meine Frau einschläft vor mir auf der Couch, und dann habe ich schon mal eine halbe Stunde weitergeguckt. Und in den letzten Wochen war es komischerweise so, dass ich der war, der auf der Couch einschläft, auch wenn ich das eigentlich gar nicht mag, aber ich konnte mich nicht wehren. Und da bin ich sogar, das hält sie mir auch vor, bei der letzten Folge der letzten Staffel 10 Minuten vor dem Ende eingeschlafen.
Ja, was hat sie gemacht? Sie kann ja nicht Stopp drücken.
Genau, sie hat es dann geguckt und war auch genervt, dass ich es nicht noch ausgehalten habe, wach zu bleiben. Und hat dann mich dazu genötigt, es sehr früh am nächsten Tag zu gucken, damit sie mit mir drüber sprechen kann.
Weil, also es ist ja schon, es birgt Potenzial, um sich richtig zu streiten, wenn du gemeinsam eine Serie guckst,
ja,
wie zum Beispiel meine Frau und ich, wie hieß es, Designated Survivor, haben wir geschaut. Super Serie auch, wirklich spannend, erste Staffel, überragend gut.
Ja.
Und wir haben dann abends gemeinsam angefangen zu gucken und das Problem war, dass sie irgendwann vorgeschaut hat. Und sie hat mir aber nicht gesagt, dass sie vorgeschaut hat. Und dann lagen wir abends da, sie war schon 2 Folgen weiter, wir gucken halt da, wo wir uns gemeinsam quasi getrennt haben, gucken wir weiter und ich merke irgendwie, dass sie nicht so reagiert, wie das wäre.
Hast du es gemerkt, ja?
Safe! Weißt du, ich war wirklich so, nee, und sie einfach nur so, ja, hat es einfach so hingenommen, weißt du, hat nebenbei die durchgehend am Handy.
Oh,
und irgendwann kam dann der Punkt, wo plötzlich es dann wieder für sie auch weiterging mit neuen Folgen, plötzlich Handy weg. Und ich so, das kann nicht sein, du hast unsere Serie kaputt gemacht, weil der Effekt war, dass ich mir dann am nächsten Tag dachte, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte, ey, die hat vorgeguckt, ich gucke jetzt auch vor.
Das, und das hat sie wirklich,
sie hat richtig die Serie kaputt gemacht dadurch, weil jeder dann immer vorgeguckt hat, dann haben wir uns wieder gemeinsam getroffen, dann hieß es so, du musst noch 2 Folgen aufholen, irgendwann hieß es so, ja, ich bin jetzt bei Staffel 3, du musst noch 18 Folgen aufholen,
und
ich war so, nee. Alleine will ich das jetzt auch nicht gucken.
Nee, das ist doof. Da muss man sich auch im Griff haben, finde ich. Entweder man guckt es ganz zusammen oder gar nicht. Dazwischen gibt's eigentlich nichts.
Aber wenn die Serie so richtig gut ist, ich kann...
Ja, aber dann muss man dann... Also früher hat man eine Woche gewartet, bis eine neue Folge kam. Dann muss man es halt schaffen, bis man es am nächsten Abend oder übernächsten gemeinsam schafft.
Es ist schon tatsächlich auch richtig geil, wenn du diesen Zauber für so eine Serie gemeinsam teilst und dich gemeinsam drauf freust und dann manchmal dir so tagsüber schreibst, so, boah, ich freue mich so auf heute Abend, wenn wir, das ist schon cool.
So Witze machen, so, heute legen wir die Kinder früh ins Bett,
damit
wir drei Folgen schaffen.
Ja, das ist schon cool, ehrlich gesagt.
Mega nice. Ich finde es auch schlimm, diesen Moment, wenn dann im Laufe so einer Staffel oder so einer ganzen Serie irgendwann der Partner anfängt, mit dem Handy zu daddeln. Vielleicht auch, weil es für ihn oder sie nicht so spannend ist, aber das schmerzt mich dann schon, weil dann ist es nicht mehr das gemeinsame Ding. Dann ist es auch für mich nicht mehr so geil, wenn der andere nicht genauso heiß dabei ist.
Aber seid ihr serienkompatibel generell?
Wenig, aber in letzter Zeit haben wir schon das ein oder andere nochmal gefunden.
Das sind dann so...
Also zum Beispiel Haus des Geldes haben wir zusammen geguckt.
Ja, fand ich okay, aber irgendwann nach Staffel 2 hat es mich irgendwie nicht mehr gekickt.
Ja, aber haben wir uns dann auch gemeinsam beschwert, dass es nicht mehr so gut ist, oder How to Get Away with Murder.
Ach ja.
Fanden wir sehr, sehr gut.
Hat meine Frau geschaut und versucht, mich zu überreden. Ich habe die erste Folge mehrfach versucht anzufangen und das war so ein Ding, komm, wir gucken das mal, ich habe die ersten 3 Folgen geguckt, hol doch mal auf.
Mhm.
Und wenn es nicht gemeinsam startet, dann findest du nicht mehr rein.
Ja, ich muss aber auch dazu sagen, dass es erst klappt, dass wir gemeinsam Folgen gucken, seit sie bereit ist, auch mehr sich Gewaltserien anzuschauen.
Ja, also aber ihr habt ja offensichtlich einen guten Weg gefunden, weil wenn sie Italienerin ist und dann ich denke, dass die Hauptintention, diese Folge an oder Serie anzufangen, war dann wahrscheinlich sie und ihr Interesse für Neapel.
Genau, und für mich war die Gewalt
ein bisschen dabei. Crime, ja. Cool, ja, finde ich gut. Ich habe eine andere Frage.
Mhm.
Wollen wir jetzt so eine Karte ziehen? Ich habe mega Bock auf so eine Karte.
Einfach. Auf jeden Fall, lass uns das machen.
Ich habe das letzte Mal dich ziehen lassen, also würde ich gerne ziehen jetzt.
Dann bitteschön.
Ich ziehe und muss beantworten oder ich ziehe und muss dir die Frage stellen?
Das kannst du dann überlegen.
Ah ja, okay, gut. Was ist das Traurigste, das du jemals gemacht hast? Stelle ich dir.
Das Traurigste, was ich gemacht habe?
Ist jetzt natürlich die Frage, das Traurigste, was du machen musstest oder das Traurigste, wo du im Nachhinein traurig warst, dass du das gemacht hast und nicht dich anders entschieden hast. Das kann man ja selbst für sich entscheiden.
Das Traurigste, was ich machen musste? Ich bin jetzt natürlich direkt bei Tod und Beerdigung. Überleg, ob ich da mal was Trauriges machen musste. Oh, also so, jetzt wird es natürlich direkt krass, aber wenn man, ich will jetzt auch nicht jedes Detail verraten, aber auch wegen der Person, um die es geht, aber eine schwere Krankheit in der eigenen Familie hautnah mitzuerleben, zu pflegen, sich zu kümmern. Also Krebs konkret, der nicht nur einmal zugeschlagen hat im näheren Verwandtenkreis. Das, ich sag mal, mitzuerleben war das Traurigste, was ich erlebt habe. Das ist jetzt nichts, was ich gemacht habe, sondern ich finde, also was Trauriges ist eher so eine, für mich eine Entscheidung, die man treffen musste. Ja. Da habe ich jetzt kein Beispiel dafür, aber das wäre so meine Erinnerung daran.
Das kann ich voll nachvollziehen. Alles, was mit Tod ist, ist erstmal das Traurigste, was ich erlebt habe in meinem Leben. Und daran anknüpfend ist so ein bisschen eine Entscheidung, die ich beinahe getroffen habe, eine der traurigsten Entscheidungen. Und zwar, als mein Opa im Krankenhaus lag und es war schon klar, dass er nur noch durch Maschinen am Leben gehalten wird, da war ich unter 18, ich war 16 vielleicht, also so, ich schiebe es auf jung, naiv und ein bisschen dumm. Und meine Eltern haben gesagt, wir müssen zum Opa fahren und den verabschieden. Und ich hatte einfach in der Situation so Schiss. Ich habe es mir nicht zugetraut, meinen Opa so nochmal zu sehen. Und ich dachte, dass es für mich besser wäre, wenn ich ihn nicht so sehe. Und deswegen habe ich gesagt, ich will das nicht. Und habe gesagt, ich will nicht mitkommen. Natürlich habe ich es damals auch nicht so begründet, sondern ich habe einfach nur gesagt, nein, will ich nicht. So wie du dann als Jugendlicher bist, weißt du, so patzig noch zu den Eltern.
Ja.
Und sie haben das Nein aber nicht akzeptiert. Und dann bin ich mitgekommen und es war eine der schlimmsten Erfahrungen, die mich auch immer noch extrem verfolgt, wie er da lag. Aber ich bin im Nachhinein froh, dass ich mitgegangen bin. Und es wäre eine der traurigsten Situationen gewesen, wenn ich da gesagt hätte, nee, geht nicht. Und ich glaube, das hätte mich auch, so sehr mich das verfolgt, dass ich meinen Opa so gesehen habe, so froh bin ich, dass ich ihn nochmal gesehen habe.
Ja.
Das war diese Beerdigung, Alter. Ich will nicht zu viel darüber reden, aber gerade wirft es wieder so Bilder auf. Diese Beerdigung, also mein Opa lag in dem Bett und wurde, wie gesagt, nur noch von Maschinen am Leben erhalten. Und er lag mit offenem Mund quasi schreiend in diesem Bett, hat aber nicht geschrien, sondern war also
ohne Ton.
So, und es sah aus, als hätte er unfassbare Schmerzen. Und dieses Bild hat sich einfach so in mein Hirn gebrannt. Und dann hast du versucht, dich zu verabschieden und so, ne? Und dann bist du weggegangen. Und dann war die Beerdigung in der Kirche, riesige Kirche und extrem viele Leute. Und der Gesangsverein, mein Opa war im Gesangsverein, haben dann gesungen. Unfassbar emotional. Boah, wenn ich daran denke, Fassung. Und das Schlimme aber an dieser ganzen Zeremonie war, dass es eine Beerdigung mit offenem Sarg war.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund haben die Bestatter es nicht geschafft, seinen Kiefer zu schließen. Und er war die ganze Zeremonie lang da gelegen in diesem Sarg, der so zu, weiß ich nicht, 45 Grad Winkel nach vorne
gerichtet, aufgestellt war. Sodass du ihn auch im Sitzen siehst quasi.
Und er hat halt stumm geschrien, durchgehend. Und das war so eine Katastrophe. Gar nicht cool, ey. Wow.
Oh. Ich weiß gar nicht, kann man das entscheiden als Angehörige, ob der Sarg offen oder geschlossen ist? Also triffst du die Entscheidung selber?
Glaube ich schon, ja. Und das war noch nicht die Zeit, ist ja schon lange her mittlerweile, weil ich einfach sehr alt bin. Aber das war noch nicht die Zeit, in der, zumindest so wie ich es mitbekommen habe, so eine Einäscherung selbstverständlicher wurde. Damals hast du ja ganz normale Gräber gemacht und Löcher ausgehoben, die reingesetzt.
Ja, das gibt es ja heute noch genauso, aber ich weiß schon.
Aber es wird schon seltener.
Das ist richtig.
Also ich habe da gesprochen letztens mit einem, auch wegen einem Todesfall, ich weiß gar nicht, ob es Pfarrer, Priester, was auch immer, und der sagte, dass sie eher das Problem gerade haben, dass sie die Urnenwände nachträglich auf dem Friedhof einziehen müssen und das natürlich auch immer wieder Genehmigungen braucht und so weiter.
Weil
und
sie so mit den, viele in Anspruch
genau,
nehmen.
Ja, und verstehe. Sie mit den Genehmigungen nicht hinterherkommen, um diese Urnenwände aufzustellen. Und dann laufen die alten Gräber laufen aus. Du siehst ja dann immer, wenn du über den Friedhof gehst. Ich weiß nicht, wie oft du auf dem Friedhof bist, aber
selten. Auf
dem Friedhof sind mittlerweile an ganz vielen Gräbern so gelbe Zettel, weil es läuft ja irgendwann diese Grabbindung aus. Und dann steht überall dann so, Grabbindung ausgelaufen, in, was weiß ich, halbem Jahr wird dieses Grab entfernt. Weil natürlich auch die älteren Herrschaften, die sich dann darum kümmern, vielleicht nicht mehr so können. Und
Ja, was ich schon irgendwie, was ich doof finde, die Vorstellung ist, dass wenn so ein Grab ausläuft, dass ja dann, ich glaube zumindest mehr oder weniger nur der Grabstein übrig ist.
Ja.
Ja. Und ich finde, das ist also eine ganz schlimme Entscheidung, auch zu überlegen, was man damit macht.
Mit dem Grabstein? Mit dem
Grabstein, weil den kannst du dir ja nicht ins Wohnzimmer stellen. Natürlich willst du dich dran erinnern, und auch, aber auch wenn der im Garten steht, das ist irgendwie, finde ich, dann nicht das Gleiche, wie wenn du auf einen Friedhof gehst.
Mein Onkel hat das gemacht. Mein Onkel hat sich die Grabsteine von seinen Eltern, als diese Grabbindung ausgelaufen ist, hat er sich bei sich in den Garten gestellt.
Ja, das finde ich irgendwie komisch.
Der hat einen sehr großen alten Bauernhof. Das ist jetzt nicht so, dass du den immer siehst, sondern der steht dann hinter der Scheune.
Ja.
Aber das ist tatsächlich auch für Gäste, die dann den Grabstein sehen, ist irgendwie...
Ja, also ich finde es, nicht falsch verstehen, ich finde es richtig, an Verstorbene zu erinnern, aber ich finde, ein Grabstein im eigenen Zuhause, Garten oder sowas, ist für mich persönlich nicht der optimale Weg dafür.
Aber es ist natürlich saumäßig teuer, wenn du so einen massiven Grabstein hast. Das kostet unfassbar viel Geld, und auch aus monetärer Sicht, den dann einfach wegzuschmeißen. Ich weiß nicht, kannst du den über... meißeln, aber das ist ja natürlich auch moralisch überhaupt nicht. Stell dir mal vor, du hast dann deine Oma, Opa, und dann meißelst du den Grabstein, meißelst das weg, und das ist eigentlich auch ein schöner Gedanke, die Vergänglichkeit und das wieder, weiß ich nicht. Ja. Bin unentschlossen, ob ich das jetzt gut oder schlecht fände. Wenn sich jemand freut darüber, dass er dann einen Grabstein haben kann, obwohl er sich vorher überhaupt keinen leisten könnte, dann...
Ja, also habe ich aber auch noch nie bei eBay Kleinanzeigen gesehen, dass sowas verkauft wird.
Du hast doch noch nie nachgeschaut.
Nee, habe ich auch noch nicht. Ich hab gerade gesehen, dass eine Kirche verkauft wurde über Kleinanzeigen.
450.000 Euro, voll der Schnappi.
Ja, weil eben die so selten genutzt werden. Ja, in dem Fall war, glaube ich, nur eine Person, die regelmäßig in den Gottesdienst gekommen ist, über mehrere Monate. Dann muss ich natürlich die Kirche auch überlegen, was sie mit sowas macht. Ich habe auch schon gehört, dass so eine Kirche dann zum Beispiel als Kletterhalle umfunktioniert wurde, weil du natürlich einen sehr, sehr hohen Raum hast, den du dann verwenden kannst.
Ich hatte also 450.000 Euro für eine Kirche, die ja wirklich groß ist. Da hast du Grundstück dabei, klingt erstmal richtig schnappimäßig, finde ich.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, ist es wirklich so schnappimäßig? Weil eine Kirche, du kennst das, wenn du in eine Kirche gehst, da ist immer zu eiskalt.
Das zieht immer,
Weil die verwenden dicke Steine, die dämmen null.
Genau.
Sprich, als Wohnraum müsstest du da richtig viel machen, um dann drin zu wohnen. Du könntest es dir richtig geil machen, glaube ich. Eine Kirche könntest du dir, also, guck mal, du ziehst nochmal eine Decke ein, also, da hast du ein repräsentatives Gebäude des Todes.
Dann wachst du morgens auf und die Sonne kommt so durch diese bunten Lichter rein. Das glaube ich schon.
Du wahrscheinlich, die sind ja einfach crazy verglast, die müsstest du auch neu machen.
Ja, mit Sicherheit.
Aber könntest du dir das rein an sich, wenn du unbegrenzte Mittel hättest und vielleicht schon so einen Hauptwohnsitz. Wobei, das muss der Hauptwohnsitz werden.
Ich weiß, was du fragen willst. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich bin aus der Kirche ausgetreten, und dementsprechend ist ja die Frage schon beantwortet, wie hoch die Bedeutung für mich ist oder nicht. Und jetzt das einfach nur als fancy Wohnraum zu nutzen, da habe ich dann irgendwie doch ein schlechtes Gewissen.
Wirklich?
Bei. Ja.
Ich bin nicht aus der Kirche ausgetreten und ich hätte da kein schlechtes Gewissen.
Okay.
Glaube ich nicht. Im Gegenteil, ich würde mir sogar denken, ich habe dann einen Ort Gottes. Ja, okay, das würde dann natürlich, gibt ja viele Dinge, die du vor Gottes Augen nicht tun solltest.
Zum Beispiel beim Verkauf dieser Kirche wird auch darauf geachtet, dass es keine Spielhölle oder ein Bordell draus wird. Also da sind schon Bedingungen dran geknüpft. Aber
du dürftest ja dann niemals Sex in der Kirche haben.
Ja.
Also in deinem neuen Wohnraum.
Das wäre schon komisch.
Alkohol trinken ist vollkommen easy.
Ja,
du sagst einfach hier, zack.
Das passt.
Mach mal Wasser, jetzt ist Wein oder Bier oder Gin Tonic.
Also auf der Kanzel morgens erstmal einen Kaffee. Das ist irgendwie komisch.
Kam da alles mit? Kam da auch der Altar mit und so?
Weiß ich nicht. Also ich schätze, dass da jetzt nicht alles leergeräumt wird. Weil, keine Ahnung.
Ich habe das mal gehört, jetzt wo wir gerade drüber sprechen. Oh, ist das ein geiles Thema. Ich liebe es. Ich habe das mal gehört, es gab mal eine Kirche, die wurde verkauft und konfektioniert, umfunktioniert zu einer Brauerei und einem Club. Erinnerst du dich, Dunkel? Die haben da Bier gebraut, eigenes Bier gebraut. Und um das Ganze noch interessanter zu machen, haben die halt auch so Beer-Tastings und eben auch so kleine Clubveranstaltungen angeboten. Mhm. Und das war halt auf den Bildern sowas von killergeil, weil da stand wirklich noch dieser Altar und dann waren die Treppen zu dem Altar und oben stand dann der dieser Braukessel, weißt du, so Edelstahl, ganz, ganz heftig. Wow. Und unten haben sie natürlich dann die Bänke rausgenommen, wo normalerweise das Publikum sitzt.
Ja.
Gott, Publikum. Alle, die so ein bisschen gläubiger sind, sagen, Publikum, ich bin doch kein Publikum, ich bin gläubiger.
Die Gläubigen.
So, und dann haben sie auf einer Seite haben sie halt dann Tische hingestellt und das alles schön verziert und auf der anderen Seite war so eine riesige Bar und es war so schick und fancy und alles so bunt beleuchtet, blau, rot. Also vielleicht ist auch deswegen mein Gedanke so, ey, aus einer Kirche kannst du so viele schicke Sachen machen,
ja,
wenn du natürlich dann das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst.
Ja. Leon, bist du schon mal abgezockt worden?
Ja, tatsächlich.
Erzähl, bevor wir zum Scheitern von heute kommen, zur Scheitern-Geschichte.
Ich glaube, das kennst du wirklich noch nicht. Ich wurde mal angerufen. Das war ein ganz klassischer Anruf auf dem Festnetz damals noch. Mm. Und es hieß, wollen Sie ein Abo für den Kicker abschließen? Und dann hat die mich so reingelabert und ich bin Fußball begeistert. Und sie sagte zu mir, ich könnte eine kostenlose Probeversion bekommen.
Mhm.
Und ich habe zu dieser kostenlosen Probeversion das Okay gegeben. Und aus dieser kostenlosen Probeaktion wurde aber automatisch ein einjähriges Abo für unfassbar viel Geld. Ich glaube, es war sogar mehr Geld, als ein normales Kicker-Abo gekostet hätte.
Ach.
Und das hatte ich plötzlich an den Hacken und bin dann damals mit einem Anwalt, angehenden Anwalt vielmehr, vom Fußball dagegen vorgegangen. Und wir haben da hin und her geschrieben. Und ich kam raus aus der Nummer, aber es war
okay, also, sehr ärgerlich. Also es war jetzt nicht so, dass du irgendwie dann vergessen hast, die Kündigung.
Nee, es war wirklich ein durchzusetzen. Es war ein Scam-Anruf und auch da war ich wieder jung und habe zugestimmt zu, wollen Sie ein kostenloses Probeheft von den Kicker? Ja, dann sagen Sie mir mal Ihre IBAN, Ihre Telefonverbindung und alles. Alles gegeben, dumm.
Ja.
Weißt du, Anschrift, natürlich brauchen Sie ja für die Dings, aber für was brauchen Sie meine Bankverbindung? Alles durchgegeben und offensichtlich, so haben sie argumentiert, habe ich irgendwann falsch Ja gesagt und deswegen wäre dieses Abo rechtens gewesen. Aber es gab ein Schlupfloch. Ich glaube, ich war noch in der richtigen Kündigungsfrist. Nee, das kann nicht sein, weil das auch wiederum Assi war. Die haben nämlich das erste Heft dann erst nach einem Monat geschickt. Also so, dass quasi zwischen Vertragsabschluss und der ersten Ausgabe, in der ich ja noch hätte kündigen können, da lag zu viel Zeit dazwischen, sodass ich das gar nicht mitbekommen habe.
So, dass du nicht erinnert wurdest, du hattest es nicht vor Augen sozusagen.
Ja, mhm. Aber ein Abschluss am Telefon gilt wohl als rechtens. Richtig,
ja,
fies.
Ja, sehr, sehr gefährlich. Und wir reden heute auch über einen Fall von Finanzbetrug am Telefon. Leon kennt heute die Geschichte nicht, nur die Überschrift. Und ich habe mich da so ein bisschen rein vertieft in diese Geschichte, die ich also wirklich so krass finde. Es geht in dem Fall um ein Opfer von Finanzbetrug am Telefon. Und jetzt sag bitte nicht sowas wie, ja, das passiert mir eh nicht, das war bestimmt eine senile Oma. Sondern das Opfer in dem Fall war ausgerechnet eine Finanzkolumnistin.
Mhm.
Also eine Frau, habe extra nochmal geguckt, wie alt sie ist, 39 Jahre, die regelmäßig Texte für die New York Times schreibt und sich dabei auch noch mit Finanzen auskennt. Und sie, das ist das Verrückte an diesem Fall, ist eben Opfer von Finanzbetrug geworden. Wie hoch die Summe ist, das möchte ich nicht gleich verraten, weil ein bisschen Spannung muss ja auch noch sein.
Es ist hoch,
nur ich will noch nicht sagen, wie hoch. Aber schon allein das finde ich unglaublich. Und man kann, glaube ich, sehr, sehr viel rausziehen aus dieser Geschichte. Bin gespannt, sie euch zu erzählen. Und ich freue mich auch drauf, weil es ein bisschen was von True Crime hat, was wir sonst in der Form so noch nie gemacht haben. Die Frau, um die es geht, heißt Charlotte Coles.
Grüße gehen raus, Charlotte.
Ja. 39 Jahre alt. Und der Fall ist deshalb auch in allen Details so bekannt, weil sie danach darüber geschrieben hat.
Ja. Scheitern par excellence.
Ganz genau. Also sie ist da offen mit umgegangen, wobei es genug Gründe geben würde, sich dafür zu schämen.
Okay.
Passiert ist das Ganze am 31. Oktober, also Halloween, aber zu dem Zeitpunkt war es für sie einfach ein ganz normaler Arbeitstag. Charlotte wurde dann mittags angerufen, 12.30 Uhr, die genaue Uhrzeit ist sogar bekannt.
Krass.
Und auf dem Display stand Amazon. Das heißt, du kannst ja dir das anzeigen lassen, woher der Anruf kommt. Spoiler ist, es war nicht wirklich Amazon, aber sie ist darauf schon mal das erste Mal reingefallen. Also ich weiß nicht, ob das nur in den USA so ist. Ich meine allerdings auch in Europa oder Deutschland gibt es teilweise, dass dir dann aufgrund der Rufnummer schon im Display eine Information gegeben wird, wer sozusagen der Anrufer ist.
Okay.
Ja. In dem Fall war das also auch schon der erste Betrug, dass der Anruf nicht tatsächlich von Amazon kam. So, das hat sie nicht gleich gecheckt. Am Telefon war eine Mitarbeiterin, die hieß Christa und die hat sich als Mitarbeiterin von Amazon ausgegeben und hat gesagt, hier Charlotte, pass mal auf, wir haben falsche Kontoaktivitäten festgestellt und wollen gemeinsam mal gucken, ob da alles in Ordnung war. Haben sie vor kurzem $8,000 ausgegeben für MacBooks und iPads? Hat die Charlotte gesagt, nee. Auf keinen Fall, kann nicht sein. Ich habe nur ein bisschen Klopapier und was anderes für meine Kinder bestellt.
Und wurde aber hektisch. Ich kann mir vorstellen, was das mit dir macht, wenn du plötzlich das Gefühl hast, dass du verarscht wirst.
Ganz genau, richtig. Und sie ist dann in ihr Konto gegangen, hat es überprüft, also in ihr Amazon-Konto, hat keine Aktivität festgestellt. Dann hat die Christa, die Amazon-Mitarbeiterin,
doch.
Gesagt, ja doch, da gibt es nämlich zwei Business-Konten, die unter ihrem Namen laufen. Also nicht das private Konto, sondern zwei Business-Konten. Aha. Und lassen Sie uns das doch mal schnell durchgehen, dass wir das einfach klären. Und das ist sehr eklig, diese Masche, weil die kommen nicht gleich und rufen an, ich will Geld, sondern wir wollen gemeinsam was lösen. Verstehst du?
Ja,
Christa
ja.
Ist erstmal Freundin. So, und dann hat die halt irgendwie mit der telefoniert, die sind durchs Konten gegangen, waren sich einer Meinung, da liegt irgendwie ein Fehler vor. Und als es dann geklärt war, hat Christa sie nochmal weitergeleitet, denn sie hat behauptet, dass Amazon regelmäßig Probleme mit Identitätsdiebstahl hat und deswegen arbeiten sie ganz eng zusammen mit der Verbraucherschutzbehörde der USA, nämlich die FTC und sie würde sie mal gerade kurz weiterleiten. Huh. Ja? So, dann war also Charlotte weiterhin am Telefon und wurde dann weitergeleitet an diese Verbraucherschutzbehörde. Da war dann Mann dran und der hat so richtig einen rausgefeuert. Ich muss das hier vorlesen, weil es so viele Sachen sind. Er hat nämlich behauptet, dass auf den Namen von Coles 22 Bankkonten laufen, 9 Autos und 4 Immobilien registriert sind und von diesen Konten seien mehr als $3 Millionen überwiesen worden, unter anderem in den Irak und nach Jamaika und auch mit einer Drogenrazzia steht ihr Name in Verbindung.
Okay, Moment. Also wenn mich jemand anrufen würde und ich habe wirklich das Gefühl, dass das Amazon sein könnte und dann werde ich weitergeleitet und bekomme gesagt, deine Identität wurde gestohlen und es gibt hier sogar so eine Drogenrazzia und mehrere Millionen. Ich fürchte, in dem Moment setzt vielleicht bei dir so das klare Denken aus. Also normalerweise müsste sie ja jetzt überlegen, habe ich da schon irgendwas von mitbekommen? Also
ja.
Du kannst ja nicht einfach ein Bankkonto auf einen fremden Namen machen, ohne dass du es mitbekommst.
Das Problem war in dem Fall, das hat sie dann später gesagt, bisher hat niemand sie nach Geld gefragt. Also da war keiner am Telefon, der gesagt hat, jetzt überweisen Sie mal bitte was.
Aha.
Sondern sie haben sich ja gemeldet, um ihr zu helfen. Sie haben gesagt, wir sind auf ihrer Seite.
Ja.
Das war der Fehler. Noch dazu hatte sie auch schon häufiger was von Identitätsdiebstahl gehört.
Aha.
Also sie kannte das Problem sogar und hat gerade deshalb wahrscheinlich das große Ganze im Kopf gehabt
und
war vielleicht zu informiert oder hat gedacht, ja, das kann schon sein.
Kann schon sein.
Ja, wenn du da Finanztexte schreibst und auch so in der Wirtschaft unterwegs bist, dann kommt dir das jetzt nicht ganz falsch vor. Jedenfalls ist sie am Telefon geblieben und wurde dann, jetzt wird's crazy, weitergeleitet zu dem nächsten Kollegen, nämlich ein angeblicher CIA-Vertreter.
Ich wollte gerade sagen, dann CIA. Die sind nämlich alle connected.
Ganz genau, die haben die Nummer auf Kurzwahl. Aber ziemlich clever, der Typ hat sie nicht krass unter Druck gesetzt am Telefon, sondern hat auf entspannt gemacht und hat gesagt, hier, wenn es ihnen gerade nicht passt, sie haben wahrscheinlich zu arbeiten, ich kann sie auch nochmal zurückrufen. Ja, dann hat die eine kurze Pause gemacht und hat es sozusagen, ah ja, die wollen mir ja eh nur helfen. Weißt du, das war nicht dieses durchgehend am Telefon.
Sie hat wirklich auch gesagt, aha.
Ja, dann hat dieser Typ später nochmal angerufen und tatsächlich, die Nummer sah echt aus, es wurde CIA angezeigt und das ist auch Warnung an euch, dieses Phänomen nennt sich Call-ID-Spoofing, also dass die angezeigte Nummer manipuliert wird. Das funktioniert auch in Deutschland. Und es gab zum Beispiel Fälle im Jahr 2022, wo angebliche Europol-Anrufe, also von dieser Polizeibehörde, durchgeführt wurden und den Leuten halt vorgetäuscht wurde, sie kommen von der Polizei, die Anrufe.
Ich überlege gerade, wie das sein könnte, weil, also wie auf deinem Handy ein Name quasi schon angezeigt wird, aber wenn du im Internet eine Nummer hinterlegt hast, zum Beispiel 110 Polizei oder 112 und so weiter, ne? Also diese ganz bekannten Adressen oder vielleicht sogar eine Firma, was auch immer, dann kriegst du zumindest bei einem iPhone ja angezeigt, vielleicht so und so.
Ja.
Und so könnte ich es mir darauf vorstellen, dass sie dann quasi die Nummer verschleiert haben, ihre richtige Nummer, und unter der anderen Nummer quasi angerufen haben. Und dann wird auf deinem Display angezeigt, es ist die Polizei, es ist CIA, es ist was auch immer.
Ja.
Weil sonst müsstest du es ja gespeichert haben in deiner Adresse. Nee. Zumindest in Europa.
Ja, genau. Nee, du hast es nicht gespeichert. Aber genau. Es kommt zum Beispiel, wie ist denn das? Ich habe es auch schon erlebt, dass dann zum Beispiel so Zusatzinformationen kamen. Ja,
vielleicht, und dann kommst du dann
wie der Ort, der da ruft jemand an und dann steht da halt, keine Ahnung, Osnabrück, Bad Hersfeld oder sowas, alleine durch die Vorwahl.
Ja.
So, und das wird natürlich hier geschickt ausgenutzt. Das Ganze hat dann einen neuen Twist oder eine neue Schärfe bekommen, denn als er dann angerufen hat, der CIA-Kollege, hat er ihr auch Druck gemacht und gesagt, so, wir müssen jetzt irgendwie mal schnell hier zu Potte kommen, weil ihre Vermögenswerte werden eingefroren und sie muss schnell kooperieren und soll auch bitte nicht andere informieren. Und
nicht andere informieren, das wäre nämlich blöd.
Ganz genau. Und sie würde zum Beispiel auch eine neue Sozialversicherungsnummer bekommen. Das heißt, er hat
vom CIA.
Ja, nicht von der CIA selber, aber das hat sie sozusagen noch zusätzlich um den Finger gewickelt, dass er sehr offen mit ihren Daten auch gespielt hat, also mit Wohnort, mit der Sozialversicherungsnummer, mit dem Geburtsdatum. Und da war sie dann auch schon mehrere Stunden am Telefon und einfach verzweifelt. Und hatte den Köder gefressen einfach, muss man dazu sagen, ja. Er hat sie dann aufgefordert, zum Bankautomaten zu gehen und Geld abzuheben, damit sie flüssig ist für die Phase, in der ihre Konten gesperrt sind. Und jetzt kommt die Summe, die sie abheben sollte. $50,000.
Oh, okay.
So, also
schon. Kann man $50,000 abheben? So,
habe ich mich auch gefragt. Also bei meiner Bank wäre es nicht möglich.
Du müsstest doch safe zum Schalter gehen und da sagen die haben so einen Knall.
Ja. Keine Ahnung, wie das sein konnte, ob das in den USA vielleicht anders ist. Vielleicht hat sie auch mehrere Konten. Ja. Jedenfalls war es leider möglich.
Wie hat er denn überhaupt die Summe rausbekommen? Jetzt überleg mal, du musst doch dann schon so clever sein, dass du im Gespräch rausfindest, wie viel sie überhaupt flüssig hat.
Ja.
Du kannst ja nicht einfach sagen, heben sie mal
100.000 und du hast nur 8 auf dem Konto.
Aber sie sehen doch meine Vermögenswerte. Ich dachte, sie sehen die gerade.
Ja.
Wärst du aufgeflogen.
Ja, mit Sicherheit. Ja, jedenfalls hat sie dann dieses Geld abgeholt und der Typ hat dann halt auf eklig noch Druck gemacht und gesagt, es würde ein anderer Mann kommen und das Geld abholen. Und da hat Charlie dann gesagt, sie können doch nicht hier einen fremden Mann nach Hause zu mir schicken. Ich möchte das nicht. Hier ist mein 2-jähriger Sohn. Und das ist ihr auch zum Verhängnis geworden, weil diese Info, dass sie einen Sohn hat, einen 2-Jährigen, hat halt dann dieser CIA-Mitarbeiter im Laufe des Gesprächs immer wieder ausgeholt und hat gesagt, na gut, sie können auch auflegen, es ist okay, müssen halt sie wissen, ob sie das Risiko für sich und ihren 2-jährigen Sohn eingehen.
Als würde das jemand von der CIA machen, ne?
Ja.
Aber ja, so. Die Angst.
Dann gab es die Geldübergabe. Das finde ich so asozial, wirklich. Es kam dann ein weißer SUV mit einem angeblichen Undercover-Agenten, der davor gefahren kam. Und es wurde ihr noch ausgerichtet, ich lese jetzt aus dem englischen Originalartikel vor, do not look at the driver or talk to him. Auf keinen Fall ansprechen. Put the box through the window, say thank you. And go back inside. Also sie hatte sogar noch die Anweisung bekommen, sich zu bedanken. Und weißt du, was ich meine? Das ist dieses dieses ganz gefährliche Situation in freundlich verpacken. So, also du musst jetzt gerade dankbar sein.
Wow.
Und da kann ich mir schon vorstellen, wie zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen das Gehirn ausschaltet.
Wow.
Weil du immer noch mit ein paar Prozent deines Gehirns denkst, dir wird gerade geholfen. Echt? Dankeschön.
Aber wofür, also nochmal ganz kurz, warum sollte sie denn das Geld weggeben, was doch
Keine Ahnung.
Für den Moment war,
macht,
wo sie...
Es macht keinen Sinn, weil es hieß ja, sie soll dieses Geld abholen oder abheben, damit sie flüssig ist, wenn ihre Konten eingefroren werden. Das braucht eigentlich kein Mensch... Kein fremder Mensch, das könnte sie auch abholen und sich zu Hause hinlegen. Aber sie hat dann später geschrieben, sie war halt zu dem Zeitpunkt 5 Stunden lang am Telefon.
Krass.
Während eines normalen Arbeitstages. Und sie wollte die Situation um alles in der Welt klären, weil nämlich ihr Sohn dann in Kürze nach Hause kommt.
Oh ja.
Und sie wollte das erledigt haben und mit dem Kind Halloween feiern.
Das sind halt dann auch diese Drucksituationen, ne? Wenn plötzlich dann so die Deadline immer näher kommt, dann tust du sehr viel einfach, um es zu beenden. Ja, das kenne ich auch.
Ganz genau. Auch mit ihrem Mann hatte sie, also sie hat einen Mann und mit dem hatte sie zwar den Tag über Kontakt, aber nur sehr spärlich, weil sie halt immer am Telefon war und hat ihn zeitweise auch sogar falsch informiert. Also nach dem Motto, hier, ich muss da was regeln, aber nicht so schlimm, nach dem Motto.
Ach. Ja, also. Sonst hätte der ja schon längst gesagt, so, Moment mal.
Ganz
bevor
genau.
Bevor du jetzt 50.000 abhebst und die durch ein Fenster wirfst und sagst, Dankeschön.
Ja.
Überlegen wir noch mal kurz.
Ja, und es hieß halt natürlich auch, sie soll kooperieren und niemandem was sagen. Das hat auch noch einen kleinen Teil gespielt.
Und wenn das die CIA sagt?
Oh. Ja, schwierig. So. Und dann hat es halt nach kurzer Zeit am selben Tag auch noch Klick gemacht. Sie hat das Ganze gemerkt und komischerweise war der freundliche CIA-Mitarbeiter auch nicht mehr erreichbar. Und sie hat gecheckt, was da los ist. So, und dann merkst du halt, okay, da sind $50.000 weg, die du abhebst und einem Fremden in weißen SUV übergibst. Lego Mio Grande.
Mhm.
Ja? Was ich jetzt spannend finde, ist zum einen, dass sie, ich fand alles krass daran, aber dass sie erstens darüber offen geschrieben hat, als Finanzkolumnistin.
Ja.
Weil,
da ist ja erstmal Reputation weg.
Genau, richtig. Deine Glaubwürdigkeit ist ja im Arsch, wenn das sozusagen noch mehr oder weniger dein Gebiet ist.
Ja.
Ja? Aber wir reden ja auch hier über den Umgang mit Scheitern und so wie ich das mitbekomme, also weltweit hat die Presse darüber berichtet, auch in Deutschland.
Ach krass, ich habe es nicht mitbekommen.
Ja, ja, verschiedene Länder durch diesen Artikel, weil sie eben selber in dieser Kolumne berichtet hat, könnte ich mir vorstellen, dass sie zu so einer Art Expertin auf dem Feld wird und vielleicht auch eine Lesung hält, einen Vortrag irgendwo hingeht und warnt vor diesem ganzen Thema.
Ja.
Ich würde ihr jetzt nicht vorwerfen, dass sie das alles schon bewusst gemacht hat, weil es wäre sehr teuer, um sich in dieses Spezialgebiet einzukaufen. Aber es ist immerhin noch besser, als sein Leben lang sich Vorwürfe, also macht sich wahrscheinlich eh Vorwürfe, aber es auch noch geheim halten zu müssen, weil es einem so unangenehm ist.
Ich überlege, wie ich da mit der Situation umgehen würde. Ich meine, ich habe die Geschichte von meinem Sportmagazin-Abo auch erzählt. Allerdings war das, du bist da schon schambehaftet.
Ja.
Ich erinnere mich an das Gefühl, wie das war, als ich das dann jemandem erzählen musste, weil jeder natürlich erstmal so reagiert nach dem Motto, ja, das weiß man doch, dass man am Telefon keine Daten weitergibt.
Ja.
Das weiß man doch, dass man da nicht Ja sagt zu Dingen, die man gar nicht möchte. Das weiß man. Also jeder weiß es dann hinterher besser, aber in der Situation selbst sind irgendwelche Sensoren in deinem Kopf plötzlich ausgeschaltet und du schlitterst da so rein.
Ja. Was noch interessant ist, und ich meine, es geht ja auch darum, dass man so gewappnet ist in der eigenen Familie oder auch selber, finde ich jetzt in dem Fall ganz, ganz interessant, ist, dass sie sich dann halt reingekniet hat in diesen Fall und gesagt hat, dass zum Beispiel junge Erwachsene häufiger Betrug zum Opfer fallen als zum Beispiel Menschen über 60.
Wirklich?
Ja.
Was für eine Art von Betrug? Steht das da?
Das ist jetzt hier nicht exakt runtergebrochen. Jedenfalls versucht sie... wahrscheinlich auch, um ein bisschen ihre eigene Haut zu retten, aufzuräumen mit diesem Vorurteil, dass man ein bisschen auf den Kopf gefallen sein muss oder einsam oder in Geldsorgen, um auf sowas reinzufallen. In Deutschland zum Beispiel gibt es 800.000 Betrugsdelikte und es werden, also pro Jahr, und es werden nicht immer nur die armen alten Omis über den Tisch gezogen.
Ja. Das ist ja so das Bild, ne? Das
genau. Sondern eben häufig auch andere. Ich habe nochmal geguckt, jetzt aktuelle Warnungen zum Beispiel davor, dass man auch so ein bisschen vorbereitet ist. Zum einen werden halt oft sehr moderne, glaubwürdige Maschen genutzt. Also zum Beispiel bei Netflix, wenn da die Geschäftsbedingungen geändert werden, was dann halt in der Presse ist, du hast es schon mal gehört. Und dann reagieren Betrugsbanden sehr schnell und nutzen diese Masche, weil es dann so, wenn es nur ein Ticken glaubwürdig in deinem Kopf ist, dann bist du leichter zu kriegen. Oder zum Beispiel bei der Energiepauschale war das auch der Fall, dass die sich dann melden und sagen, schicken Sie uns mal Bankverbindung, damit wir Ihnen diese Pauschale überweisen können. Und da muss man halt krass vorsichtig sein. Und man sollte sich auch nicht so um den Finger wickeln lassen, nur weil jetzt irgendjemand persönliche Daten hat, wie zum Beispiel die Sozialversicherungsnummer, weil halt leider immer wieder solche Daten im Netz landen, zum Beispiel, schon wieder verdrängt, Versicherungen, die gehackt werden. Ja, und diese Daten geraten natürlich auch an die Falschen und dann hast du gelitten.
Ja, und ich meine, Betrug ist natürlich auch ein sehr weites Feld, ne? Also blöde Form und sehr offensichtliche Form von Betrug ist dann sowas.
Ja.
Aber ich glaube, Betrug geht ja auch schon da los, wenn du dir irgendwie einen Trojaner oder sowas runterlädst. Und das hab ich auch schon gehabt, als Jugendlicher vor allem. Wenn du irgendwie blödes Zeug aus dem Internet runterlädst, gar nicht weißt, was es ist.
Ja.
Und plötzlich dein Computer gesperrt ist. Also ich hatte auch schon so einen Trojaner auf dem Rechner, wo es dann hieß, überweist so und so viel Geld, sonst ist der Rechner gesperrt. Also ja. Hast du mitbekommen vom Legging-Leg-Trend? Schwierig auszusprechen.
Ja. Legging, Leg, Trend. Also Legging, Bein, Trend. Nein.
Dafür hast du ziemlich lange überlegt. Es ist ein Trend auf Social Media, der perfekt in die Pop Patrol passt. Vor allem tatsächlich Patrol-mäßig, weil es ein negativer Trend ist, wie ich finde. Der Trend kursiert gerade unter jüngeren Mädchen. Geht darum, dass Mädchen sich Leggings anziehen, dann die Beine ganz gerade nach unten machen, also schulterbreit.
Ja.
Und dann dürfen sich die Beine nicht berühren. Das ist der Legging-Leg-Trend.
Oh mein Gott.
Also sie gucken, wie dünn ihre Beine sind. Und es ist so ein bisschen wie, wie hieß das?
Thigh-Gap.
Thigh-Gap,
ja,
Trend,
so
den es damals mal gab.
Oberschenkel auch. Das habe ich damals erst gelernt, dass es Thigh für Oberschenkel steht.
Und damals solltest du ja hier, zwischen den Oberschenkeln sollte oben so ein Herz sein, ne?
Ja, eine Lücke zumindest, sodass sich die Oberschenkel nicht berühren. Bei, wenn die Füße natürlich sich unten berühren. Also das ist ja klar. Weil
Füße beieinander und dann, das ist ja eigentlich die ganze, natürlich auch beim Legging-Leg, da müssen die Füße nebeneinander stehen und dann sollen sich die Oberschenkel nicht bewegen.
Oh Mann.
Berühren. Das ist, also ich finde so vieles falsch an diesem Trend, weil es wird dir dadurch ja suggeriert, erstmal dick-dünn. Ne? Also, dass du zu dick bist, wenn sich die Oberschenkel berühren, was ja wirklich totaler Käse ist. Ne? Also ich habe extreme O-Beine, nur mal als ein Beispiel. Ich habe wirklich extreme O-Beine. Ich könnte safe 50 Kilo zunehmen und meine Beine würden immer noch nicht beieinander sein. Mal abgesehen davon, dass das ja überhaupt nicht erstrebenswert ist, so dünne Beine zu haben, dass sich die Oberschenkel nicht berühren.
Ja, das zum einen. Also ich meine, wenn es so ist, ist es ja auch in Ordnung.
Klar.
Weißt du, gibt ja verschiedene Voraussetzungen. Aber
was ist das für ein Schönheitsideal?
Ja, das zum einen. Also da reden wir jetzt über Geschmack und Attraktivität. Das ist ja, kann ja jeder unterschiedlich sehen. Aber schlimm ist halt, wenn du da quasi unter Druck gesetzt wirst. Ich frage mich halt, mache ich da wirklich mit, wenn ich diesen Trend bestehe? Also das sind ja dann eigentlich die, die diesen
Moment,
sozialen Druck auslösen.
Wer macht mit,
meinst du? Also jetzt, das wird ja zu einem Trend, weil viele Videos hochladen, die dann erfolgreich, in Anführungszeichen, beim Legging-Leg-Trend sind. Also die Dünnen sozusagen, die sagen, ey, guck mal hier, ich schaff's so, berührt sich nicht. Weil es geht ja nicht los damit, dass sehr, sehr viele Videos hochladen, bei denen es nicht klappt. Ja, es wird ja erst dadurch zu einem
Vermutlich,
Trend. Ja, ist doch so. Und dadurch werden dann andere ausgeschlossen. Und da muss ich doch dann beim Hochladen schon denken, jetzt warte mal, ist das jetzt irgendwie so richtig? Aber
meinst du, dass sich ein Jugendlicher wirklich denkt, boah, schließe ich damit jemanden aus? Oder ist nicht der Gedanke eher so, voll geil, ich bin in der In-Group?
Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Es ist halt was, wo du dann bestehst, wo du erfolgreich bist, wo du einfach nur mit deinem Körper jetzt in dem Fall zu den Auserwählten gehörst, die halt irgendwie Glück haben.
Ich glaube, die meinen das nicht böse, aber es ist dann die Aufgabe, weiß ich nicht, von der Gesellschaft, ist es die Aufgabe der Eltern? Ich glaube nicht. Sondern es müsste einfach das Umdenken dahingehend stattfinden, dass man nicht ein einziges Schönheitsideal idealisiert und als das einzig Richtige darstellt, sondern erkennt, dass jeder Körper unterschiedlich ist.
Ja. Ich habe noch eine, wie soll ich denn das nennen, eine Alltagspatrol.
Sehr gut.
Ja. Ich habe ein Verhalten beobachtet im Supermarkt und fand das so verstört. Ich muss dir das kurz erzählen. Du kennst doch beim Supermarkt, gibt es doch oft im Eingangsbereich so einen Bäcker.
Ja.
Ja, gehst rein, rechte ja. Seite Bäcker. So. Ich wollte beim Bäcker was kaufen und vor mir in der Schlange war eine Frau, die war so halb angestanden, nicht so richtig. Und ich wusste nicht, bin ich jetzt dran oder will die Frau? Dann
hast du gefragt.
Nee, dann hat die Verkäuferin von dem Bäcker diese Frau angesprochen. Der Nächste bitte, was darf sein? Hat diese Frau angeguckt und sie so, ich hätte gern einen von den Nusszöpfen von den drei da, aber ich gehe noch vorher einkaufen.
Hä?
Ja, also in den Supermarkt. Und die Verkäuferin vom Bäcker so irritiert, ja, also sind ja... drei Nusszöpfe hier.
Kaufen Sie die doch jetzt.
Gehen Sie ruhig einkaufen, ich bin ja noch da. Ja, also schon so ein bisschen irritiert geguckt. Und diese Frau, die eingekauft hat, wollte einfach nur diesen Nusszopf markieren.
Vielleicht hätte sie ihn anlecken können.
Ja.
Können Sie mir einmal einen Nusszopf geben? Legen Sie ihn zur Seite.
Einmal kurz sagen, das ist meine Keime. So Finger rein, wo wir wieder bei Scary Movie übrigens wären, wie am Anfang. So, als Nächstes hat dann die Verkäuferin gesagt, so, also Kopf geschüttelt, zu mir geguckt, zu mir gesagt, was hätten Sie gerne? Und dann habe ich halt so, dass es die Frau noch hört, laut gesagt, drei Nusszöpfe bitte.
Wirklich?
Vielleicht.
Und was hat die gesagt? Hat die so umgedreht?
Die hat sich irritiert umgedreht und dann...
Wirklich?
Ja.
Oh, wie geil. Schönes Ding. Und hast du sie wirklich genommen? Bitte.
Nein, hab ich nicht. Die war ja dann schon weggegangen. So böse bin ich auch nicht. Aber den wollte ich nicht liegen lassen, den Elfmeter. Oh. Ja? Und dann die Verkäuferin vom Bäcker hat gesagt, Sie können ruhig drei haben. Ich habe hier noch zwei Kisten mit Nusszöpfen. Ich verstehe nicht, warum die Alten, also es war halt eine ältere Frau, immer so nervös sind. Aber das musst du dir mal reinziehen. Aber in was für eine Alltagswelt du leben musst, dass deine Sorge ist, es gibt keinen Nusszopf mehr, nachdem du 10 Minuten einkaufen warst im Supermarkt.
Aber wenn du dich die ganze Zeit drauf gefreut hast, kann ich das nachvollziehen. Ich, weißt du, was ich vor allem nachvollziehen kann? Dieses Gefühl, dass du nicht beim Bäcker was kaufen willst und dann läufst du damit durch den ganzen Supermarkt und machst deine Einkäufe und dann musst du die Sachen auf das Band legen und hast dann diese eine Bäckertüte, wo du dann so, das habe ich schon bezahlt, das habe ich beim Bäcker schon. Das ist sehr, sehr unangenehm, das macht man irgendwie nicht.
Das stimmt. Ich kaufe mir nur dann vorher was beim Bäcker, wenn ich so krass Hunger habe, dass ich noch die Brezel während dem Einkaufen esse.
Aber das fühlt sich auch falsch an, weil es gibt ja auch Brezeln im Supermarkt.
Ja,
und dann fühlt es sich an, als hättest du da eine rausgenommen und würdest die gerade klauen.
Stimmt.
Das ist genauso wie, wenn unsere Kinder, wenn wir einkaufen, dann bekommen sie Durst oder so. Ja, dann, ich habe so Durst, dann willst du jetzt was zu trinken? Und dann holst du so eine kleine Flasche Wasser, machst die auf und lässt sie schon vorher draus trinken.
Ja.
Und dann ist die halt leer, wenn du zur Kasse kommst. Und dann fühlst du dich, wie als hättest du es geklaut. Natürlich legst du dann trotzdem die leere... Ding ist dahin, aber...
Das legt man doch noch nicht aufs Kassenband. Das macht man dann in den Pfandautomaten dann. die kriegt noch die 24 Cent Pfand.
Aber Geschäftsmodell. Liebe Schaltis, das kennen nur die seit Folge 1 am Start sind. Aber bei einer Flasche Wasser ist es noch, da ist noch relativ easy zu handeln. Aber was ist, wenn die zum Beispiel Lust haben auf einen Riegel oder auf Obst? Ja, manchmal holst du dann so Trauben und dann essen sie die ganzen Trauben.
Wirklich?
Nicht die Trauben, aber ein Fruchtriegel. Sagen wir ein Fruchtriegel. Ja, und dann hast du halt wirklich, du kannst dann, legst du dann die, du musst das machen, ich mach das natürlich auch, aber dann legst du dann diese leere Verpackung Fruchtriegel, legst du dann
auf das Band. Fühlt sich total bescheuert an. Also es ist natürlich korrekt, aber es fühlt sich peinlich an.
Ja,
das Leere dann dorthin zu legen, komisch. Wenn die Kinder das mit einer Plastikflasche Wasser machen können, frage ich mich, ob das okay ist, wenn ich vielleicht mir einen Rotwein hole, mit einem Korkenzieher den aufmache und schon mal ein Schlückchen gönne.
Und dann wirklich an der Kasse so, weißt du, ich habe schon mal ein Glas getrunken.
Ja, ich hatte einfach schon extrem Durst gerade.
Vor allem, den kannst du ja nicht mehr hinlegen.
Kannst du nicht mehr legen.
Du musst es stehen.
Bitte stehen scannen.
Aber bei einer Flasche Rotwein, glaube ich, es wäre schon krass, aber noch ein bisschen vertretbar, aber du musst dann was Höheres nehmen, weißt du, so Flasche Woddy oder so, weißt du, so eine Flasche gegönnt, boah.
Und Gin Tonic im Mund gewischt, zwei Flaschen schon aufgemacht.
Ich hab mir schon mal einen gemixt. Wirklich mit Sachen mitgenommen.
Hey, das ist doch mal...
Das Glas ist von zu Hause.
Das ist ein Test, Leon.
Das ist ein Test.
Das mal machen im Supermarkt, wie die Verkäufer reagieren. Lass doch mal machen.
Ich glaube, das ist stehlen.
Ist es?
Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich schon stehlen.
Oh, es gibt doch bestimmt hier zum einen Richter, Anwälte oder vielleicht auch ein paar Mitarbeiter von Supermärkten. Sagt uns doch mal, ob wir das bringen können, wenn es jetzt nicht kriminell ist.
Ich glaube, du darfst ganz offiziell nichts öffnen.
Ja?
Ja, und du musst es auch ganz offiziell, du darfst zum Beispiel nicht so eine Tasche haben und das dann alles da reinknallen, sondern es muss immer sichtbar sein. Also du darfst jetzt auch nichts in deine Jackentasche schon mal stecken, weil du keinen Wagen dabei hast und denkst dir so, ich mach jetzt einfach alles in die Jackentasche, aber vorne am Band lege ich es wieder hin.
Ach so, krass. Ja, dann bin ich ja eigentlich jedes Mal vorbestraft, wenn ich in den Supermarkt gehe, wenn ich so eine...
Du kriegst halt Hausverbot.
Ja.
Wär das, hast du immer so einen Supermarkt, wo du einkaufst? Wäre das schlimm, wenn du Hausverbot bekommst?
Ich wechsle schon ein bisschen ab, aber habe schon auch Favoriten. Oh, mir fällt ein, ich hatte... Krass, jetzt fällt mir eine Geschichte ein, was ich mal erlebt habe in Sachen...
Betrug?
Nee, nicht Betrug, aber Supermarkt und Polizei. Und zwar, als ich in der Schule war, Schulzeit, war so 12. Klasse, meine ich, jedenfalls Oberstufe, war an der Bahnstation neben der Schule, wo ich immer nach Hause gefahren bin, ein Supermarkt. Da sind alle Schüler einkaufen gegangen. Und dort gab es auch von der Tiefgarage, die sehr offen war, gleichzeitig so einen Parkplatz, einen Aufzug direkt rein in den Supermarkt.
Ja.
Den haben wir oft genutzt, weil man dann nicht 2 Meter mehr laufen musste.
Ja, klar.
So, dieser Aufzugknopf war aber natürlich komplett versifft, weil alle Schüler dort unterwegs waren. Kaugummis draufgeklebt, Edding, Spucke, was weiß ich. Ich habe also aus Ekelempfinden diesen Knopf vom Aufzug mit meinem Fuß gerufen. Ich habe also mit dem Schuh gegen diesen Knopf getreten.
Ey, ich ruf dich gleich mit meinem Fuß, wenn du nicht herkommst.
Ja. So, in dem Moment, wo ich den Fuß wieder auf den Boden absetze, packt mich ein Arm, eine Hand unter meinem Arm, schiebt mich in den Aufzug rein und es war ein wutentbrannter Rentner, der sich über mein Verhalten so sehr geärgert hat, dass er gedacht hat, jetzt muss ich den jugendlichen Drecksäcken mal zeigen, was hier ordentliches Verhalten ist und was nicht, hat mich mit meinem Kumpel zusammen in den Aufzug geschoben, das den Supermarktmitarbeitern gemeldet, Vandalismus, Jugendlicher wollte den Aufzug zerstören und es kam tatsächlich die Polizei. Da musste ich dort warten, bis halt die ein oder zwei, weiß nicht mehr genau, Beamten da waren, wahrscheinlich zwei, weil die kommen immer zu zweit, dann die Situation geklärt haben, der Rentner sich nochmal tierisch aufgeregt hat und natürlich seine Bestätigung gebraucht hat, dass es jetzt das richtige Verhalten war. Ich will es nicht zu sehr beschönigen, auch von mir war es jetzt natürlich nicht perfekt,
mit dem Fuß dagegen. Das ist nicht cool mit dem Fuß da,
ja, aber
andere fassen mit der Hand dran, das ist...
Das stimmt, aber ich habe jetzt auch nicht Vollspann dagegen getreten und die Knöpfe im Aufzug zerstört. Das war schon übertrieben von dem Rentner. Aber es war äußerst unangenehm, in diesem Polizei dann da ausgeliefert zu sein, unter den Augen des Rentners und eines Mitarbeiters und dann noch auf die Polizei warten zu müssen, um sich den Anschluss abzuholen.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Leute, wie ist es bei euch? Welche Erfahrungen mit der Polizei habt ihr gemacht? Habt ihr schon mal vielleicht Erfahrungen ohne Polizei und mit Betrug gemacht? Weil ganz häufig wird das ja vielleicht dann totgeschwiegen. Haben wir
ja
auch drüber gesprochen. Diese Scham, die da so mitgeht, das ist nicht von der Hand zu weisen.
Schickt uns sehr, sehr gerne zum Beispiel eine Instagram-Nachricht an Nick und Leon. Wir wollen hier in diesem Podcast immer auch die Community, die Scheitis, stattfinden lassen, wenn ihr was zu sagen habt. Zunächst mal freuen wir uns, dass es keinen Gegenwind zu dem Namen gibt bisher.
Scheitis ist gesetzt. So, alle vier, die in der letzten Folge abgestimmt haben, waren pro. Und ich glaube, einer, der gesagt hat,
weiß ich nicht.
Mittel.
Ja.
Ja. Aber ey, ohne Scheiß, ich meine es vollkommen ernst. Ne? Wir könnten ja auch wirklich mal eine Scheitern-Geschichte von euch erzählen. Also wenn ihr eine Geschichte habt, ganz egal welche Richtung,
ja,
wo ihr sagt, da bin ich auf die Schnauze gefallen, das war ein Fail, dann teilt ihr uns mit über Instagram. Wir quatschen kurz und besprechen, ob wir das hier im Podcast präsentieren können.
Ja, könnte zum Beispiel auch ohne Namen sein, also falls nur die Geschichte beeindruckend ist. Und ja, muss auch nicht komplett ganz krass Tod, Polizei, Haft oder sonst was sein, sondern auch einfach, was euch sehr bewegt oder mitgenommen hat. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten.
Beziehung, die auseinandergegangen ist, denke ich gerade dran. Zum Beispiel könnte auch etwas sein, hatten wir noch nicht.
Ja, beim Job sowas wie gekündigt oder halt ja irgendwie Opfer von Betrug, hast du schon gesagt. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Denkt dran, bitte, liebe Leute, uns weiter so zu supporten. Wir haben sehr viel Bock auf diesen Podcast, werden auf jeden Fall auch weitermachen. Aber je mehr ihr uns supportet, umso mehr fliegt dieser Podcast und umso schöner wird es dann auch für alle Beteiligten. Wir hören uns in 2 Wochen am Donnerstag wieder.
Ciao.